setzen wir uns. Sarah, guten Abend euch allen. Herzlich seid ihr gegrüßt. Und wir versammeln uns hier heute im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Unser Pastor, der ist heute unterwegs gewesen. Er hat ja einen Enkel und er ist heute geweiht worden, Gott geweiht worden. Und dann war da so ein Familientreff, sind alle zusammengekommen. Aber er ist jetzt schon unterwegs. 19.15 Uhr sollte eigentlich das Flugzeug hier landen. Und Winfried holt ihn ab von. So, unser Thema heißt, Jesus sieht dich. Und das ist manchmal so ein bisschen eigenartig. Überall, wo wir hinkommen, werden wir beobachtet. Ob wir in die Kaufhäuser kommen oder überall in eine U-Bahn sitzt jemand mit einem Handy oder irgendwie und ist. Aber die Menschen schauen doch anders, als Gott sieht und Jesus sieht. Die Menschen, die schauen immer von außen her und Jesus sieht uns von innen, wie wir wirklich sind. Und habt ihr euch das auch schon mal bewusst gemacht, dass das Leben, was wir eigentlich leben, nicht selbstverständlich ist, sondern ein Geschenk Gottes? Wir dürfen leben. Wir müssen nicht leben, wir dürfen leben. Und vieles nehmen wir einfach routinemäßig so hin. Man sagt so einfach mal in salopp, ja, Kleinigkeiten übersieht man. Aber gerade Kleinigkeiten können manchmal so wertvoll sein. Und wir waren mal verreist für 3 Tage und da gehen wir immer so in die Kirche zur stillen Zeit, denn dort, wo wir hinfahren, da sind die Kirchen alle offen, was ja hier nicht so ist. Ne? Und da nahm ich dann auch mal anschließend einen Gemeindebrief mit von dieser Kirchengemeinde Müncheberger. Und da stand eine nachdenkliche Geschichte drin, die ich euch jetzt einfach mal vorlesen möchte und mit euch mal teilen muss. Und da steht, an einer U-Bahn-Haltestelle in Washington, D.C. steht an einem kalten Januarmorgen 2007 ein Mann mit einer Violine. Er spielt Bach und Schubert. Und während dieser Zeit kommen im morgendlichen Berufsverkehr Hunderte von Menschen an ihm vorbei. Es dauert ein paar Minuten, bis der erste Passant den Geiger bemerkt. Er verlangsamt seinen Schritt für ein paar Sekunden, aber er unterbricht seinen Weg nicht. Kurz darauf wirft eine Frau den ersten Dollar in den Hut. Aber auch sie bleibt nicht stehen. Ein junger Mann hält kurz inne, um anzuhören und zuzuhören, aber ein Blick auf die Uhr treibt ihn wieder weiter an. Weiter zu gehen. Und dann ändert sich etwas. Ein 3-jähriger Junge kommt und er möchte stehen bleiben, aber seine Mutter zieht ihn weg. Und das Kind schaut im Gehen zurück, will der Musik weiter zuhören. Die Mutter treibt es an, wie dieser Junge verhalten sich auch einige andere Kinder, aber ausnahmslos drängen ihre Eltern zur Eile. Der Geiger spielt, ohne abzusetzen. Insgesamt 6 Menschen bleiben vor ihm stehen und hören ihm für kurze Zeit zu. Vielleicht 20 Vorübergehende werfen ihm eine Münze so einfach so hin. Und nach einer knappen Dreiviertelstunde beendet der Geiger sein Konzert. Aber niemand nimmt Notiz und niemand applaudiert ihn. Der Violinist war Joshua Bell, einer der besten Musiker der Welt. Er spielte unter anderem eines der komplexesten und schwierigsten Musikstücke, die jemals geschrieben wurden. Die Geige, die er verwendete, war 3,5 Millionen Dollar wert. 2 Tage vorher hat er vor einem ausverkauften Haus in Boston das gleiche Konzert gegeben. Die Karten für dieses Ereignis kosteten durchschnittlich 100 Dollar. Sein Auftritt war ein Experiment gewesen. Die Zeitung Washington Post hatte es in Auftrag gegeben. Sie interessierte sich für die Frage, ob Menschen die Schönheit auch in einem ganz alltäglichen Umfeld wahrnehmen. Oder nur, wenn so große Sachen sind. Erkenne ich auch so einen Menschen? Ob wir die Besonderheiten einer Situation in einem unerwarteten Kontext erkennen und ob wir uns in unserem routinierten Tagesablauf vom Augenblick berühren lassen. Ich wünschte, dass sie wenigstens hin und wieder Zeit haben und Zeit sich nehmen, stehen zu bleiben, sich berühren zu lassen vom Unerwarteten, schrieb der Pfarrer Dieter Jost darunter unter dieser Geschichte. Und wie oft erleben wir das so manchmal, ne? Wir wissen nicht, was da ist. Machen wir uns bewusst und seien wir dankbar, dass wir hier auf dieser Erde unter den Augen Gottes, unter seinen schützenden und segnenden Händen leben dürfen. Nichts ist selbstverständlich. Alles ist Gnade. Auch, dass wir uns heute hier im Namen Jesus in Frieden versammeln dürfen, ist Gnade. Machen wir uns auch das bewusst. Viele können es nicht, wenn wir so die verschiedenen Länder sehen, die verfolgt werden oder so. Und wir dürfen hier noch. So lasst uns auch heute auf seine Güte vertrauen. Genießt einfach heute Abend mal die Stunden, die wir hier im Gemeindezentrum Nazareth-Kirchstraße 51 beisammen sein dürfen, im Namen Jesus. Denn hier sind wir herausgenommen aus dem Uhrwerk und Lärm unserer Alltag, um aufzuatmen und unseren geistigen Hunger zu stillen. Unser Thema ist ja heute, Jesus sieht dich. Als ich mich auf dieses Thema hin vorbereitete und noch intensiver die Bibel las und auch noch das Bibellexikon zur Hilfe nahm, war ich erstaunt, wie viel über die Sinne überhaupt in der Bibel drinstehen. Also für mich war das hier zum Beispiel über das Auge passend zum Thema. Es kann sich nicht satt sehen, steht in Sprüche 27,20. Und das Herz folgt den Augen in Hiob und vieles, vieles mehr. Aber wie sehen wir wirklich mit unseren Augen? Wenn wir mal unterwegs sind mit dem Auto oder in Urlaub und plötzlich haben wir so einen langen Stau von 10 Kilometern, dann sagt der Letzte bestimmt, Mann, was ist denn da schon wieder los da vorne? Man kommt ja da nirgends durch. Er weiß ja nicht, wie es vorne aussieht. Aber wenn wir jetzt mit einem Hubschrauber fliegen würden, da würden wir schon von Weitem den Stau sehen. Aber wenn wir noch vielleicht hinter einer Kurve sind, rasen wir wieder drauf zu. Aber wir vom Hubschrauber sehen es schon und denken, Mensch, was rasen die so? Die müssen doch sowieso gleich bremsen. So sieht es jeder von einer anderen Warte, auch mit anderen Dingen. Gott schaut immer auf einer anderen Warte und er sieht es besser als wir. Er sieht das Ganze. Und daher erscheint das Auge als Licht des Leibes. Und wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein, heißt es. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Bei Gott, während die Götzenbilder haben und doch nicht sehen, die haben auch Augen, wenn man die Bilder sich so anguckt, bleibt vor den Augen Gottes, der das Herz ansieht, nichts verborgen. Es ist alles bloß und aufgedeckt vor ihm, dem wir Rechenschaft geben müssen. Alles Gewesene und auch das Zukünftige steht im Psalm 139. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen unseren menschlichen Augen, wie wir es sehen, und Gottes Augen, wie er es sieht. Das menschliche Auge ist ein Organ des Menschen, das die Außenwelt am stärksten aufnimmt. Wir nehmen es von außen und geht es nach innen. Und nach innen weitergibt. Seine Augen stehen offen über allen Wegen der Menschenkinder. Sie schauen alle Länder, um den Gerechten zu helfen und sie mit seinen Augen zu leiten. Jetzt will ich mal bei uns anfangen, wo es heißt, der Sieg der Versuchung beginnt bei den Augen. Und der begehrliche Blick ist schon Sünde im Herzen. Denken wir mal an Esau. Esau verkaufte doch sogar das Erstgeburtrecht, weil der Bauch sein Gott war. Gott hat für jeden einen Plan, eine Bestimmung, einen Willen für unser Leben. Doch das Verlangen bei Esau nach dem Essen, Linsensuppe, lecker. Und der Appetit wird dann immer größer, wenn man das so sieht. Könnt ihr das nachfühlen? Man ist satt und dann kommt sowas, man sieht's, man riecht's. und die Suppe sehen, riechen. Und in dem Moment ist ein alles gleichgültig, sogar sein Erstgeburtrecht. Die Bibel ist ganz aktuell und darüber staune ich jedes Mal. Über 2000 Jahre alt und doch so aktuell. In diesem Moment sah ich nämlich mich an und ich wollte gerade urteilen, wie kann man nur? Und in diesem Moment musste ich mich an meine eigene Nase fassen und eine kleine Stimme sagte, wann hörst du endlich auf, dich von deinem Königbauch beherrschen zu lassen? Und dann las ich auch noch Matthäus 5 und setzte lieber alles dran, dich nach dem Königreich Gottes auszustrecken. Die Sehnsucht nach Jesus muss größer sein als das Verlangen nach Essen und Trinken. Freuen dürfen sich alle, die danach hungern und dürsten, dass sich auf der Erde Gottes Wille durchsetzt. Gott wird ihren Hunger stillen. Und so beschloss ich, meinen Schweinehund zu kündigen. Ich kaufte mir eine Kühlschrankkarte. Und darauf stand ganz groß in Rot, nein, ich habe keinen Hunger, auch keinen Appetit und mir ist auch nicht langweilig. Ich ging in Gruppen und fing mich an, gesund zu ernähren. Und es verbesserte sich. Mein Blutdruck senkte sich, mein Cholesterinspiegel verbesserte sich und ich brauchte nur noch eine Tablette gegen Diabetes zu nehmen und mache Sport. Wir haben eine eigene Verantwortung für unsere Gesundheit. Aber eine Entscheidung zu treffen, ist zu wenig. Wir müssen uns jeden Tag neu entscheiden. Sonntag sagen wir, aber Montag fangen wir gleich damit an. Und Mittwoch ist zu Ende. Und wir müssen den Heiligen Geist um Beistand bitten. Dann klappt's. Denken wir an Petrus. Petrus dachte, Jesus zu kennen. Er sah ihn jeden Tag und trotzdem verleugnete er ihn. Er kannte ihn als Mensch gar nicht so. Wer hätte denn gedacht, dass er an Kreuz geht? Erst wenn wir am Ende unseres Selbstvertrauens sind, wenn wir völlig hilflos sind, sind wir bereit, alles anzunehmen, was Jesus für uns hat. All unsere eigenen Versprechen und Vorsätze führen zum Versagen. Sehen wir immer, wenn Silvester ist, da haben wir zig Vorsätze. Wir haben nicht die Kraft, sie durchzuführen. Obwohl wir auch ein Wissen haben. Das reicht nicht aus. Wir haben ein Wissen. Zum Beispiel bei mir beim Essen, dass ich für ein Stück Schokolade als Ausgleich der Kalorien 10 Minuten Rad fahren müsste. Oder für eine Handvoll Chips 30 Minuten Staubsaugen. Oder für eine Kugel Milcheis, für eine, 45 Minuten spazieren gehen müsste. Lohnt sich das? Können wir der Versuchung widerstehen? Verlassen wir uns nicht auf uns selbst, sondern wir verlassen uns nur auf Jesus und auf den Geist, den er uns gibt. Denn nur durch ihn können wir es schaffen und nur mit seiner Hilfe. Und das müssen wir uns jeden Tag bewusst machen. Übergeben wir ganz bewusst Jesus die Macht, über unser Leben zu bestimmen. Es macht Jesus Freude, wenn ein Christ sich Zeit nimmt, um sich enger an ihm anzuschließen. Ich sehe euch alle hier und kenne euch alle hier, aber kenne ich euch wirklich? Weiß ich wirklich, was in euch vorgeht? Wir können sagen, wir kennen Jesus, aber haben wir wirklich die Beziehung zu ihm? Mit seiner Hilfe, wenn man mich heute Leute sehen, dann sagen sie immer noch, na, die ist ja ganz schön dick. Die könnt ihr mal ein bisschen was runternehmen. Aber sie haben mich nicht vorher gesehen. Mit seiner Hilfe habe ich es von 125 Kilo auf 91 geschafft. Und das ist eine ganze Menge, wenn wir uns das als Butterstückchen vorstellen. Aber Leute, die mich jetzt erst kennenlernen, die sagen, na, die könnt ihr da jetzt mal, ne? Und es ist, man sieht nicht hinter den Menschen, wenn wir irgendwie urteilen oder vorurteilen. Ne? Wir wissen nicht, wie viele Kämpfe schon dahinter standen oder was schon gemacht worden ist. Wir müssen uns entscheiden. Wir müssen den ersten Schritt tun. Den müssen wir tun und dann hilft er uns. Eigentlich wollte ich mir ein Schild dran machen. Der Herr ist noch an der Arbeit an mir. Habt Geduld. Gott ist noch an der Arbeit mit mir. Aber unser Motto sollte stets heißen, bleib dran und vertraue auf Gott. In Hesekiel 16 wurde dem Volk Maßlosigkeit vorgeworfen. Sie lebten sorglos und im Überfluss. Sie waren eingebildet und überheblich. Und der Bibelkommentator Matthew Henry schrieb dazu, wer unter der Macht des fleischlichen Denkens steht, wird die Erfüllung seiner Begierden finden, auch wenn seine Seele dadurch Schaden nimmt oder zerstört wird. Wir leben im Menschlichen immer unbewusst. Es sei denn, dass man durch Gottes Führung jemand trifft, der dir dann sagt, dass es nicht so funktioniert. Und das wäre deine große Chance im Leben. Denn jeder denkt, so wie ich lebe, lebe ich richtig. Und ich möchte euch heute von einem Mann erzählen, der diese Chance bekommen hatte und sie auch genutzt hat. Und davon berichtet uns Lukas in seinem Evangelium. Und jetzt kommen wir zu dem Thema. Und wer es nachlesen möchte, steht in Lukas 5, Vers 27, 31. Da heißt es, ja, während Jesus aus dem Hause, vielleicht aus dem Hause von Petrus, wo er gerade den Gelähmten geheilt hatte, hinausging und am See Genezareth vorüberging, sah er einen Zöllner an seiner Zollstelle sitzen. In Matthäus 9, 9 nennt Matthäus eigenartigerweise den Zöllner Matthäus. Darüber bin ich auch ziemlich gestolpert. Und in den anderen, in Lukas und Markus, nennen sie ihn Levi. Und darüber denken wir mal kurz nach. Hier steht nicht, dass der Zöllner ihn sah. Er steht auch hier nicht, dass Jesus vorbeikam und einen Zöllner im Häuschen sah. Es steht auch nicht geschrieben, dass Jesus vorbeikam und den Zöllner übersah. Sondern es steht ganz klar geschrieben, dass er ihn sah. Und wenn Jesus einen Menschen anschaut, dann weiß er alles über ihn. Im Johannesevangelium im letzten Vers, zweiten Kapitel, denn er kannte sie und wusste, wie es in den Menschen wirklich aussieht. Ihm brauchte man über die menschliche Natur niemand etwas zu sagen. Bei Jesus ist es total anders als bei uns. Wir sehen ja nur, was wir mit unseren Augen sehen können. Und wir ordnen irgendwie den Menschen ein und dann kleben wir ihm ein Etikett drauf. Wenn Jesus einen Menschen anschaut, dann durchschaut er ihn. Aber überlegen wir mal und denken wir noch mal kurz nach. Wie schaut Jesus diesen Mann an? Jesus schaut ihn mit liebevollen Augen an. Kann das sein? Aber wann haben wir zuletzt mit liebevollen Augen jemand angeschaut? Oder wann hat man dich mit liebevollen Augen angeschaut? Aber das sind glückliche Momente, wenn wir liebevoll angeschaut werden. Was geht denn in uns vor, wenn wir ganz liebevoll angeguckt werden? Wir fühlen uns wie ausgetauscht. Man mag mich. Toll. Es ist eigentlich unbeschreiblich, man findet eigentlich keine Worte dafür, was da für ein Gefühl aufkommt, wenn man plötzlich liebevoll angeschaut wird. Man schwebt wie im siebten Himmel, so sagt der Volksmund manchmal dazu. Jesus sieht ihn aber auch voller Mitleid an, weil er nämlich auch Sünden sieht, in denen wir uns verstricken. Er sieht die Dinge, mit denen wir uns belasten. In der Bibel steht sogar drin, dass er in Jerusalem über die Menschen geweint hat, weil er gesehen hat, dass sie wie Schafe sich verirrt haben. Und wie schaut Jesus die Mitmenschen noch an? Ganz typisch für ihn. Voller Hoffnung. Denn er weiß, was durch Gottes Gnade und Güte aus uns werden kann und was Hoffnung auslösen kann. Das habe ich auch schon öfters erlebt, ihr auch? Ganz tief war es mal bei mir, als ich eine Diagnose an Gebärmutterkrebs hatte. 1000 Gedanken liefen da bei mir durch den Kopf. Es war ein Schock. Aber als der Arzt dann sagte, wir müssen zwar operieren, aber warten wir mal ab, es kann ja auch ein Gutartiger sein. Hoffen wir darauf, dass sich alles zum Guten wendet. Hoffen wir auf das Beste. Die Worte haben mich irgendwie wieder heruntergeholt. Die Worte dieser Hoffnung waren für mich wie eine Beruhigungsspritze. Und ich kann jetzt noch nachfühlen, wenn wir bei Krisen mit hoffnungsvollen Augen angeguckt werden. Als Winfried die große Herzoperation hatte und er hier reinkam, und er gehörte noch gar nicht zur Gemeinde, aber ich habe ihn im Krankenhaus gesagt, der Pastor und die Gemeinde betet für dich. Da hat er Tränen in den Augen gehabt. Er hat hier gar nichts gehört, aber es wurde für ihn gebetet. Und es ging ihm tief ins Herz. Und heute ist er fit wie ein Turnschuh, ne? Preist den Herrn. So sah Jesus den Zolleinnehmer an und Jesus sagte einmal, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter euch. Und da wir heute ja mehr als drei sind, wissen wir, dass Jesus mitten unter uns ist. Und er sieht uns. Und er schaut jetzt gerade auch dir ins Gesicht. Und jeden Bruder, jeder Schwester. Und er schaut jede Lebensgeschichte von uns an. Und er weiß genau, was mit uns los ist. Er sieht die an, die fit sind wie ein Turnschuh, würde mein Mann sagen. Er sieht die ganz fromm erscheinen, vielleicht weil sie so viel zu verbergen haben, dann sieht er die Frustrierten. Er sieht die völlig am Ende sind, vielleicht mit ihrer Firma, weil sie gemobbt waren oder gekündigt sind. Oder er sieht die an mit ihrer Gesundheit, vielleicht mit ihrer Ehe oder Beziehung, was nicht stimmt. Aber er sieht auch die Erfolgreichen, sowie den Steuereintreiber, den Jesus begegnete. Und jetzt schauen wir uns mal den Zolleinnehmer mal genauer an. Und da habe ich mich mal etwas schlau gemacht und ein paar verschiedene Bücher und Lexikas nachgeschlagen. Zolleinnehmer waren ja damals Menschen, die an einer Versteigerung teilgenommen haben und der Meistbietende hat die Zollstelle bekommen und hatte verschiedene Verantwortungen. Er musste ja die Angestellten auszahlen, die mussten ja ihre Löhne bekommen, er musste Pacht bezahlen. Und damit er auch einen Gewinn daraus erzielen konnte, hat er natürlich auch etwas mehr genommen. Als hätte er eigentlich nehmen müssen. Wir können uns denken, dass sie dafür vom Volk gehasst worden sind. Deshalb war die Lage an den Zollstellen so angespannt, wie vor einer Explosion. Und man muss damals eine Zollerklärung ausfüllen, wie auch heute. Und wie damals, wenn wir in die DDR fuhren. Und alles eintragen mussten. Wir kannten einen Zollbeamten und erzählte uns unter anderem, dass viele westliche Bürger auch andere verrieten und dann eine gute Belohnung bekamen. Natürlich wurde auch an den Zollstätten gelogen wie gedruckt. Viele waren froh, wenn sie durch waren. Zölle waren schon immer eine ertragsreiche Quelle. Gott sei Dank haben wir in Europa nicht mehr so viele. Aber damals im Fürstentum Galiläa, und unsere Geschichte vom Lukas handelt in Galiläa, da haben die Menschen nicht nur Zölle zahlen müssen an den Kreuzungen, an den Stadtmauern mussten sie auch bezahlen. Und die Zöllner waren so verhasst, dass man ihnen keine Ehrenämter gab. Das muss man sich mal vorstellen. Und sie waren so unglaubwürdig, dass sie vor Gericht noch nicht mal als Zeuge sein durften. Noch nicht mal Geldspenden nahm man von ihnen an. Und es gab sehr viele Schimpfwörter für die Zöllner. Die Existenz der Zöllner war gesichert. Die einzigen Gedanken, die sie hatten, war nur Geld. Ihr Gott war Geld. Und sie lebten nicht schlecht damit. Wir waren gut. Und hört euch heute mal die Nachrichten tagtäglich an. Da geht's auch nur ums Geld, ums Finanzielle, überall. Und der Söldner, der brauchte sich keine Sorgen, um es morgen zu machen. Und ich denke mal, er hat auch nie über sein Leben nachgedacht, ob es so richtig ist, wie er lebt, ob es gut ist. Und bei allen fragen sie zuerst, was springt für mich heraus? Haben wir dich auch manchmal den Gedanken gehabt, ach, hätten wir das zur Zeit Jesus gelebt? Ihn persönlich gekannt? Aber die Einwohner von Nazareth, die ihn kannten, konnten ihn auch nicht verstehen. Genau wie wir oftmals nicht. Und seine Brüder konnten ihn noch nicht mal verstehen. Er verhielt sich ganz anders, als sie erwarteten. Wie hätten wir reagiert? Hätten wir nicht auch andere Erwartungen an Jesus gehabt, als dass er da ausgerechnet an diesem Zöllnerhaus da stehen bleibt? Der überhaupt gar keine Existenz hat, der noch nicht mal von dem ganzen Volk ja verhasst war. Und da blieb Jesus stehen. Und dieser Verkehr mit den Verbrechern, denn er war dort in der Gesellschaft, waren die Zöllner Verbrecher. Er ging zu allerlei dunklen Gesinnten, die von der Gesellschaft ausgestoßen waren und die hasst waren. Zu die ging Jesus. Nicht bei die reservierten Plätze. Gibt es bei den Zolleinnehmern wirklich Zweifel, ob es wirklich der richtige Weg war, den er gegangen ist? Hätte er vielleicht mal über sein Leben nachgedacht, vorher. Aber es ist nicht zu erkennen. Es scheint so, dass ihm das Leben so gefallen hat. Und das ist ja bei uns auch so. Wir haben Geld, wir können Reisen machen, wir können das. Aber was kommt dann? Und als ich das erste Mal diesen Namen hörte, Levi, die haben mir immer irgendwie so einen Namen gegeben, was ja auch eine Bedeutung hatte. Aber als ich das erste Mal die Bibel las, hat mir Levi gar nichts gesagt als Name. Da habe ich an die Jeanshosen gedacht von meiner Tochter. Denn als erste Mal sich meine Tochter die Jeanshosen wünschte, musste das unbedingt eine enge sein. Und um sie anziehen zu können, musste sie sich aufs Bett schmeißen. Und natürlich musste sie auch von Levi sein, weil sie in ihrer Klasse hatten. Aber eigentlich hatte Levi mit einem Stamm aus Israel zu tun. Dem Stamm, aus dem die Priester ausgewählt wurden. Und die Leviten zogen dort durch das Land als Prediger. Und das waren moralische Autoritäten. Sie haben den Leuten gesagt, wo es lang ging, den Weg zu Gott. Und das passte ja gar nicht zu unserem Zöllner, ne? Der nur betrogen hatte. Aber Jesus sah ihn. Und wir kennen ja noch die Redewendung, den werde ich die Leviten lesen. Aber unser Zöllner hatte sich anders entschieden. Er ist nicht Gott gefolgt erst. Er hat sein Leben gelebt, wie er wollte. Er lehnte Gottes Weg ab. Sein Geld war sein Gott. Aber die meisten Menschen ist ja auch so heute. Und die Bibel ist unsere Gebrauchsanweisung für unser Leben. Als ich das erste Mal von unserem Pastor Johannes hörte, konnte ich es nicht glauben. Das war meine erste Predigt hier, als er sagte, die Bibel ist die Gebrauchsanweisung. Da habe ich gedacht, was soll das? Die Geschichten sind 2000 Jahre alt. Was soll das mir noch heute bringen? Dabei wäre es wirklich klug, wenn wir uns nach der Bibel richten würden, wenn wir uns unseren Weg leiten lassen würden, durch Gottes Wort. Im Haushalt oder sonst wo sind wir da auch so schlau. Wenn wir uns ein Gerät oder etwas anderes kaufen, was wir nicht kennen, lassen wir doch erst die Gebrauchsanleitung, oder? So blöd sind wir nicht, dass wir es nicht tun würden. Wie sollten wir sonst das Ding in Gang kriegen, aber in unserem kostbaren Leben? Sind wir oftmals so verrückt und greifen zu falschen Gebrauchsanweisungen und wundern uns, dass nichts im Leben funktioniert. Ist das nicht eine Katastrophe? Dass Levi etwas falsch gemacht hat, liegt wirklich auf der Hand. Und wir sind ja auch hier zusammengekommen, um auch mal über unser Leben nachzudenken. Hier kommen wir zur Ruhe. Hier können wir mal drüber nachdenken. Eine Predigt kann wie eine seelsorgerische Betreuung sein, ein Rat oder eine Antwort auf meine Frage. Und hier können wir mal abschalten und neu auftanken. Wo stehen wir in unserem Leben? Welchen Weg gehe ich? Ist der, den ich schon seit vielen Jahren gegangen bin, richtig? Ist das der Weg, der mich zu irgendeinem Ziel führt? Man gibt ja so viele falsche Ausreden. Zum Beispiel, die häufigste Ausrede, die ich höre, ist immer, ach, das habe ich immer schon so gemacht. Aber hast du schon mal drüber nachgedacht, dass du vielleicht auch mal was falsch gemacht hast? Und vielleicht gibt es in deinem Innern eine Gewissheit, dass du eine Veränderung brauchst und dass du es vielleicht gar nicht alles willst, was du tust. Überlege mal, mit was du dein Leben vollstellst. Mit was belastest du dich? Wo verstrickst du dich gerade? Womit bindest du dein Herz und mit was vergeudest du deine Kraft? Vielleicht bist du in Wirklichkeit ganz anders. Weißt du, dass über dein Leben eine große Berufung liegt? Gott hat dich berufen, ein Kind Gottes zu sein. Und jetzt kommen wir an die Stelle, wo wir mit unserem Selbstbetrug aufhören sollten. Viele glauben, dass sie Christen sind. Sie denken, wenn sie eine ältere Dame über den Damm helfen oder jemand etwas borgen, dann bilden sie schon ein, dass sie ein Christ sind. Ich bin doch so nett. Ich helfe doch, wo ich kann, tu doch nur Gutes. Aber das reicht nicht. Wie bitte? Viele denken, wenn sie den Pastor duzen oder zur Mitarbeiterin ein gutes Verhältnis haben oder zu Schwestern und Brüder zusammen schöne Stunden verbringen, dass sie dadurch Christen sind. Das reicht aber nicht. Renate, was redest du da jetzt? Wir können so viele christliche Bücher lesen und uns einbilden, wie schlau wir sind. Wir können noch so viel irgendwo hinspenden und sind ganz zufrieden mit uns. Ja, wir finden uns ganz toll, was wir so Gutes tun, klopfen uns auf die Schulter, was wir doch noch für tolle Christen sind. Aber liebe Geschwister, streift eure Müdigkeit ab und alles, was uns faul und träge macht. Wacht auf, steht auf. Steht auf und erhebt eure Herzen. Satan hat schon viele Christen, ich sage schon viele Christen, ihre Zeit, ihre Kraft, ihr Geld und viele andere Dinge gestohlen, in denen ihr ihnen erzählte, Gott durch Werke zu gefallen. Jesus sagte aber nur zu Petrus damals, der hat nicht nach die Werke gefragt, er sagte nur zu Petrus, liebst du mich? Er hat nicht gefragt, was hast du getan? Er hat nur gesagt, liebst du mich? Keine Kindertaufe, nicht was wir vollbringen, ist nötig, um ein Kind Gottes zu werden. Fragen wir doch jemand, sind Sie Christ? Was kriegt man denn zur Antwort? Ganz verlegen. Ach ja, ich bin katholisch, ich bin evangelisch, ich bin baptistisch. Aber danach hatten wir ja nicht gefragt. Denn Jesus war weder evangelisch, noch katholisch, noch baptistisch. Wir sind Kinder Gottes. Wer bin ich? Und das ist doch ein entscheidender Punkt. Es kommt mir dann so vor, als ob es keine Gewissheit gibt. Bin ich ein falsches Geldstück oder bin ich ein richtiges Geldstück? Bin ich echt oder bin ich unecht? Das ist doch eine ganz wichtige Frage. Und da zeigt uns die Bibel einen ganz schlichten Weg, der so einfach ist, dass es fast unfassbar ist. So einfach. Und wer sie nicht kennt, kommt einfach hierher, hört sich die Predigten an. Wir haben auch Bibelschule hier. Wir haben draußen am Bibeltisch oder im Internet kann man es sich runterholen. Und ich war damals immer sehr rebellisch und dickköpfig gewesen, bevor ich Jesus mein Herz auslieferte. Manchmal auch heute noch. Aber als ich anfing, die Bibel zu lesen, fand ich heraus, dass Glaube die einzige Möglichkeit war, ihm zu gefallen. Gott widersteht den Hochmütigen. Und den Demütigen, den gibt er Gnade. Und besonders freue ich mich auf den regelmäßigen Bibelkurs, den wir hier machen. Oder wenn ich jetzt hier so mal was ausarbeiten muss, das ist alles für mich. So oft überlese ich Dinge. Ist mir gar nicht klar. Aber wenn ich sowas hier machen muss, dann wird mir das viel näher. Mir wären viele Umwehe erspart geblieben, wenn ich das Wort Gottes wirklich gekannt hätte. Irrlehren entstehen immer dort, wo Gottes Wort aus dem Zusammenhang gerissen wird. Und ich danke Gott wirklich, dass er mich zu einer biblischen Gemeinde hier geführt hat, die mit Entschiedenheit Jesus nachfolgen. Und ich habe erfahren, dass Einzelgänger sehr gefährlich leben und viel mehr Anfechtung ohne Schutz ausgeliefert sind. In Galater 6, 7, 8 steht, dass jeder Mensch ernten wird, was er sät. Wer auf den Boden der menschlichen Selbstsucht sät, wird den Tod ernten. Wer auf den Boden von Gottes Wort, Gottes Geist sät, wird unvergängliches Leben ernten. Studiert also das Wort Gottes in der Bibel, damit ihr für die Angriffe des Teufels gewappnet seid. Das ist so wichtig. Ich habe hier noch so eine kleine Geschichte, da steht, manchmal ist es, als ob zwei Menschen in dir wohnen würden. Der eine, der alles gut macht, um den du dir der Außenwelt zeigst, und der andere, für den du dich schämst. Es gibt sowas wie einen Bruch in jedem Menschen. Jeder möchte gut leben und tut doch Dinge, die er selbst nicht begreift. Warum ist das so? Weil ein Mensch kein Gott ist, kein Engel und kein Superwesen, sondern ein kleiner Pilger auf einem langen Weg. Die eigene Schwäche macht ihn verständnisvoll und sanft zu seinen Mitmenschen. Der Selbstgerechte wird hart und unfähig, sich in anderen einzufühlen, sie zu trösten, ihnen Mut zu machen und zu verzeihen. Glück und Freundschaft blühen, wo Menschen sanft geworden sind, sanft in ihren Worten und sanft in ihrem Umgang miteinander. Im Johannesevangelium, 1. Kapitel, wird festgestellt, die, die Jesus aufnahmen, werden Kinder Gottes genannt. Entscheidend ist, dass du Jesus in dein Leben einlädst. Bis jetzt habe ich bestimmt, aber jetzt sollst du ein Bestimmer sein. Übernimm du die Regie in mein Leben und vergib mir alles, was ich je gesagt, was ich je getan habe und was nicht in deinen Willen war. Und ich will dir folgen. Und du sollst mein Herr sein und verändere mich im Willen Gottes. Man kann ja mit Jesus reden wie mit einem guten Freund. Man braucht da keine Gebetssachen auswendig lernen oder was. Einfach so, wie wir jetzt reden, kann man auch mit ihnen reden. Wie ein der Schnabel gewachsen ist. Man braucht keine aufgeschriebenen Worte. Wenn wir den Schritt zu Jesus tun, dann wird die Wunde, die in uns ist, geheilt. Und jeder hat Wunden in sich. Die Wunden erkennen wir überall auf der Welt. Wir spüren, dass irgendetwas nicht mit der Welt stimmt. Und in unserer Seele äußert sich mit großem Unbehagen. Die Bibel sagt, dass Gott uns die Ewigkeit ins Herz gelegt hat. Wir spüren, dass uns irgendetwas zum Leben fehlt und das eigentlich unser Grundnahrungsmittel sein sollte. Habt ihr schon das nachgedacht, was Liebe ist? Wieso können wir lieben? So wie wir veranlagt sind, merken wir schon, dass reichlich negative Kräfte in uns auch wirken. Wir haben Liebe und auch andere. Aber die Liebe ist eine Erinnerung, dass Gott uns aus Liebe geschaffen hat. Gott erinnert uns daran, ich habe dich aus Liebe geschaffen und ich möchte, dass du mit mir in eine Beziehung lebst, dass du mit mir sprichst und du darfst mich bitten, dass du mir danken darfst. Menschen, denen es unheimlich gut geht, aber Gott nicht haben, die haben ein Problem. Gott wird mich erhören und er wird mich herausführen an das Licht. Gott hat uns die Erinnerung der Ewigkeit ins Herz gelegt, eine Ahnung des Lebens, eine Heimat haben zu können, dass diese Heimat offen steht. Und Jesus ist der Einzige, der uns zu dieser Heimat bringen kann. Wenn wir uns an Jesus hängen und uns nach ihm ausstrecken, dann überbrückt er die Kraft für uns zu Gott. Er ist die Brücke. In einer Welt von Kaputtmachern ist Jesus einer, der alles wieder heil macht. Und genau das hat der Levi erfahren. Das verstehe ich aber jetzt nicht. Wieso erfahren? Er hat doch Gott gar nicht gesucht. Nein, das ist wahr. Aber Gott hat ihn gesucht. Er hat ihn doch gar nicht geliebt. Das ist wahr. Aber Gott hat ihn geliebt. Er hat sich doch gar nicht nach Gott gesehnt. Auch das ist wahr. Aber Gott hat sich nach ihm gesehnt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns konzentriert haben auf diesen einen Satz. Als Jesus die Stadt verließ, kam er an ein Zollhaus vorbei und sah diesen Zolleinnehmer. Äußerlich sitzt der Levi wie immer da. Er ist ein Menschenkenner, er ist ganz gewieft und mit dem Finger im Gepäck fremder Leute. Und im Buch »Das war dein Leben« las ich einen Abschnitt, da steht, »Vor Menschen kann ich mein Herz, meine Vergangenheit und meine Zukunftspläne verbergen, aber vor Gott lässt sich nichts verstecken. Ich kann so reden, dass ich meine Mitgeschöpfe über alles hinwegtäuschen kann. Ich kann schauspielern, was ich wirklich bin, aber nichts, was ich sage, vermag Gott zu täuschen. Er kennt mich, wie ich wirklich bin. Ja, er kennt mich besser, als ich mich selbst kenne. Das Leben wird zu einer ehrfurchtsgebietenden Angelegenheit, wenn wir uns klar machen, dass wir jeden Augenblick unseres Lebens im Blickfeld und in der Gesellschaft eines allgegenwärtigen Schöpfers zubringen. Aber plötzlich spricht Jesus ihn an und er sagt, komm, folge mir nach. Und da passiert plötzlich was ganz Unerwartetes. Er steht auf, kommt aus seinem Zollhaus heraus und folgt Jesus, als ob er sein Leben lang darauf gewartet hat, dass diese Veränderung in seinem Leben gibt. Steht auf, schließt euer altes Leben ab, als ob ihr ein altes Buch zuklappt und geht mit Jesus und folgt ihm und erlebt die Revolution seines Herzens dadurch, weil er sich Jesus zugewandt hat. Umkehr nennt die Bibel das. Eine Umkehr zu Jesus, ohne dass wir uns vom alten Leben abwenden, geht es nicht. Wir können nicht das alte Leben weitermachen und Neues machen. Das geht nicht. Wer sich zu Jesus umwendet, wendet sich von alten Idolen oder Zielen ab. Und genau das erleben wir bei Levi. Sein ganzes Leben war auf Geld ausgerichtet und er lässt es hinter sich, als ob es nichts wäre. Wie schwer ist es uns, was loszulassen? Ihm ist Jesus so viel wertvoller geworden, dass er alles, was ihm vorher so wertvoll erschien, hinter sich lässt. Und dieser Mann erfährt Vergebung seiner Schuld. Dieser Mann erfährt eine Berufung, denn er bringt von jetzt an das Wort Gottes unter dem Volk und er bringt den Leuten bei, dass der Weg Gottes das einzige lohnende Ziel unseres Lebens ist. Amen. Gemeinschaft mit Gott zu haben und zu behalten. Und er wird durch diese Berufung auch zum Lehrer der Menschheit. Denn dieser Zolleinnehmer ist der Matthäus im Evangelium. Eine solche Veränderung im Leben hat kein Mensch für möglich gehalten. Wie oft sagt man, da ist Hopfen und Malz verloren. Jesus hat aber doch, weil er ihn angeschaut hat und mit seinen Augen, Gottes Augen, und weil er ihn eingeladen hat und ihn zugerufen hat, komm, komm, folge mir nach. Und wir merken, dass in ein gut laufendes Leben, von der Welt her gesehen, eine Vorbereitung auch sein kann für den Ruf Jesus. Jesus, der sogar Tote erwecken kann, kann auch in ein festgefügtes Leben eingreifen und seine Liebe kann den wunden Punkt eines Lebens berühren und heil machen. Innere Bereitschaft weckt die Sehnsucht, nach Hause zu kommen, damit das Herz eine Heimat findet bei Gott. Und wir wissen, dass es nur möglich ist, wenn wir durch diese eine Tür gehen. Jesus ist der, der die Tür öffnet, uns die Schuld vergibt, und das kann er, weil er die Strafe für unsere Sünden auf sich genommen hat. Damit macht er uns den Weg im Himmel frei und rettet uns vor der Hölle. Und die Bibel sagt, dass Jesus die einzige Möglichkeit ist, nicht ins Gericht zu kommen. Und das erlebt der Zöllner Levi, den wir heute kennengelernt haben. Und wie reagieren wir auf diese Einladung? Jesus bietet uns ein Leben, was erfüllt ist, was echt ist, wo du verbunden bist mit der Quelle des Lebens. Ich will Jesus nachfolgen. Ihr auch?
Ja.
Ich will mit ihm im Dschungel des Lebens an der Hand Jesu gehen und unter seiner Führung. Ihr auch? Ein bisschen leise, ne?
Ja.
Ja, das sagt sich so schnell hin unter Gesellschaft. Aber bin ich wirklich bereit, meine eigenen Pläne, meine eigene Vorstellung nicht mehr so wichtig zu nehmen?
Ja.
Loszulassen? Einer wenigstens hier. Das fällt manchmal schwerer, als wir denken. Wenn ich mit meinen Senioren Gymnastik mache und sage, nimm den Ball zwischen. Und dann sage ich, heb die Beine und lasst ihn einfach los und fangt ihn auf. Dann meint ihr, was passiert? Die Beine werden zwar gehoben, aber der Ball, der ist immer noch drin. Ja? Das ist so ein Zeichen, das so gar nicht so leicht ist, alles loszulassen. Seien wir doch ehrlich, wir haben doch meistens mit unserer Vorstellung zu kämpfen. Und wie oft stellen wir Vermutungen auf? Kam bei dir auch schon mal der Gedanke auf, wozu mache ich eigentlich alles diese Anstrengung? Wozu? Mir schon. Ich stellte diese Frage mal einem Pastor, der hier Gastsprecher war, und er stellte ihm eine Gegenfrage. Glaubst du? Den ganz verdattert angeguckt und sagt, warum bin ich eigentlich hier? Natürlich. Und ich hatte ein bisschen rebellischer gesagt als jetzt. Er lächelte mich nur an und sagte, ja, du glaubst, aber vertraust du auch? Und das war eine Backpfeife. Und ich dachte nach. Ich hatte nichts mehr gesagt. Ich bin sprachlos gewesen. Und das heißt was bei mir. Aber er hatte recht. Beruf, Familie, Kinder sind alles vergänglich. Ich suche nach einem Halt, nach was Ewigen. Und jetzt bin ich reif geworden für Veränderung. Und im Alter ist oft Einsamkeit eine Situation. Jetzt hast du auch Zeit, die Frage nach Gott zu stellen. Wenn du eine Leere verspürst, dann bist du reif für Jesus. Wie ist es denn, wenn ich sterbe? Wohin gehe ich denn dann? Und wann hören wir, wenn wir zu Jesus kommen, seine Einladung folgen? Können wir ein ewiges Zuhause haben? Jesus, können wir bitten, gib mir ein Zuhause bei dir. Nachdem Matthäus Ja gesagt hatte zu der Einladung Jesus, veranstaltete er ein großes Mahl in seinem Haus für seine Freunde zum Abschied und dem Herrn zur Ehre, der diese entscheidende Wendung seines Lebens bewirkt hatte. Jesus verschmähte diesen Beweis dankbarer Liebe nicht, sondern er nahm seinen Jüngern Platz unter den Ausgestoßenen des Volkes. Wie wäre es, wenn wir es so machen würden, irgendwo hingehen? Uns an Straßenrand setzen, mit den Trinkern sitzen und der BZ-Reporter wäre mit bei. Stellt euch mal vor, ihr wart einer der Jünger. Wie hättet ihr euch wohl gefühlt unter diesem ausgestoßenen Volk, als Jesus einen Zöllner, der von ihren Steuern reich geworden ist, einlädt und sich ihrer Gruppe anschließt? Ist es ärgerlich, dass Jesus so etwas getan hat? Verlegen, dass Levi sich uns anschließt, dieser Verhasste, der unser Geld immer abgenommen hat, kommt jetzt plötzlich hier und schließt sich uns an? Oder schauen wir hoffnungsvoll und denken, oh, endlich einer ein Steuereinnehmer, da kann ich ja meine Steuern gut berechnen lassen, oder? Beim Finanzamt. Erfreut, ein neues Mitglied aufzunehmen? Was würden wir tun? Wie wären unsere Gedanken? Und dann denken wir mal nach, wer ist deine unbeliebteste Person, die du kennst, die ihr Leben aber Gott übergeben möchte? Und welche Gefühle kämen dann in dir hoch, Brodel, Brodel, wenn diese Person unsere Gemeinde besuchen würde? Seid ganz ehrlich zu euch. Den Pharisäern musste das auf jeden Fall sehr anstößig gewesen sein. Es galt als eine levitische Verunreinigung, sich mit Zöllnern und in Laster Versunkenen zur Tischgemeinschaft zu finden. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die gingen zu den Jüngern, nicht zu Jesus selbst, sondern gingen zu den Jüngern und stellten ihn zur Rede. Dass sie keine Hemmung hätten, mit dieser heruntergekommenen Gesellschaft zu essen und zu trinken. Eigentlich galt dieser Angriff Jesus. Aber, wie immer, man geht nicht zu denen, denen es angeht, man geht erst zu den anderen. Ne? Und hier gingen sie zu seinen Jüngern. Jesus aber sagte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Und ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr von ihren Sünden zu rufen und nicht um eine Zeit mit denen zu verbringen, die sich schon für gut genug halten und sich einbilden, alles zu wissen. Die Pharisäer, die sich als Gerechte sahen, sich selbst aber nicht als Sünder erkannten, begehrten die Hilfe des Arztes nicht. Und hier müssen wir auch aufpassen. Denn wenn unsere Sicherheit nur aus Verstand besteht, Und nur aus der Lehre, dem Wort, können wir überkritisch werden, selbstgerecht werden, wie die Pharisäer. Dass nur unsere Lehre vollständig und endgültig ist. Vertraut auf Gott und lasst ihn bestimmen. Lasst Jesus unser Vorbild sein. Wir wissen nicht, wie er in unser Leben handelt. Wie es handelt sich bei jedem anders. Es ist wirklich verblüffend. Wir wissen nicht, wir aber wissen, dass er handelt. Und das ist ein Grund, ihm treu zu bleiben. Halleluja. Wenn wir Gottes Geist in uns bestimmen lassen, und das müssen wir jeden Tag, dann leben wir nach seinem Maßstab, ohne es selbst zu merken. Wenn ich in mein Leben zurückblicke, weiß ich nicht, warum ich bestimmte Dinge getan habe. Ich kann es auch nicht begründen. Aber heute weiß ich, dass seine Liebe war, die mich motivierte und auch wieder zurückholte. Gottes Kraft ist keine Art von Superbenzin. Für Leute, die sowieso schon mit einer starken Persönlichkeit und viel Energie ausgerüstet sind, sondern sie ist für die da, die auf sie angewiesen sind. Für die Schwachen, für die Armen, für die Ausgestoßenen der Gesellschaft. Für die, die hat Jesus den Beistand, den Heiligen Geist geschenkt. Und in dem Augenblick, wo sich der menschliche Geist und das Fleisch dem Herrn ganz übergeben, wird der Herr des Lebens anfangen, in uns zu regieren. Halleluja. Preist den Herrn. Christus ist alles und in allem. Und alles, was Christus war, wird er jetzt in uns werden. Wir trinken von seiner Quelle, seinem Leben, seiner Heilkraft, seiner errettenden Gnade und seiner Stärke. Seine vollkommene Liebe hat all unsere Furcht vertrieben und wir werden ihn als den einzigen Gott, den wahren Mittler zwischen Gott und den Menschen, erkennen. Und nicht, wie man mir mal erzählt hat, dass Bruno Gröning der Vermittler ist. Nein, und ich sage euch nochmals nein, der wahre und einzige Vermittler zwischen Gott und den Menschen ist Jesus Christus. Amen. Er ist es, in dem wir die Vollendung finden. Und kein verlorener Sohn kann jemals die Ruhe und den Frieden begreifen, deren wir uns in Christus erfreuen dürfen. Was nutzt es, wenn man einen Mann im Schweinestall lässt und ihn ein Buch in die Hand drückt mit dem Titel »Wie werde ich glücklich?« Nutzt es was? Denke nicht. Nein, wir müssen den Ruf Jesus hören. Und Jesus' Ruf heißt »Komm, folge mir nach«. Der Erlösungsplan unseres Herrn, die Menschen zu reinigen und auf sein Kommen vorzubereiten, ist kein einfaches Schnellverfahren. So wie wir es uns im schnelllebigen Leben vorstellen. Alles muss sofort geschehen. Es geschieht nicht, es geht schrittweise. Und bei Martin Luther sagt, das christliche Leben ist nicht ein Frommwerden, nicht ein Sein, sondern ein Wehren. Nicht eine Ruhe, sondern eine Übung. Wir sind's noch nicht, wir werden's aber. Und es ist nicht das Ende, es ist aber der Weg. Es gibt und glänzt und glüht noch nicht alles, aber es reinigt sich aber alles und langsam, nicht alles auf einmal. Und immer wieder werden wir in Versuchen geführt durch Quacksalber, die ihre Medizin in Magazinen und Zeitungen anpreisen und gegen einen bestimmten Betrag Heilung in einer bestimmten Zeit versprechen. Und es gibt immer wieder Pseudoreligiöse, die Heilung versprechen auf sogenannten göttlichen Wirkenshin. Das aber andere ist alles als ein göttliches Wirken. Wir müssen aufpassen, es ist eine Gratwanderung. Es gibt nur einen Weg und das macht euch ganz bewusst heute. Und dieser Weg heißt Jesus Christus. In der Zeit, als Christus hier auf Erden wandelte, kamen die Pharisäer auch an. Wir haben die Wahrheit. Und die Sadduzäer erwiderten auch, nein, wir haben die Wahrheit. Lange vorher hat bereits die griechischen Philosophen darauf bestanden, die Wahrheit erkannt zu haben. Wie viele Wege werden heute angeboten? Im Yoga heißt es gibt viele Wege, die nach Rom führen. Da Darauf bin ich auch reingefallen. Dachte, ist ja nicht schlecht. Aber jeder benötigt was anderes. Gerade wo er steht, muss er abgeholt werden, so wird auch oftmals gesagt. Aber nein, Jesus Christus bringt sie alle zum Schweigen, indem er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das galt damals so und es gilt auch heute so und es wird auch morgen so gelten. Amen. Er ist unser Weg. Er ist unsere Wahrheit. Und er ist unser Leben. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt kein anderes Leben. Und es gibt keine andere Wahrheit. Es ist also gut und richtig zu singen, Jesus soll herrschen, soweit die Sonne scheint. Siegreich soll er sein im Himmel und auf Erden. Und unsere Herzen sollten begeistert rufen, könnt ihr das? Christus lebt in mir. Sagt mal, Christus lebt in mir. Ich bin errettet, denn Christus lebt in mir. Halleluja. Welch ein unschätzbares Vorrecht ist es, sich Gott anvertrauen zu dürfen. Wie gesegnet und gnadenreich ist es, von Jesus eingeladen zu werden und alle Sorgen, alle Last, alle Krankheit zu des Meisters Füßen zu legen. Halleluja. Liebe Schwestern und Brüder in Christus, Gottes Wort verkündet uns klar und eindeutig, dass jemand, der einen anderen Weg einschlägt, in die Irre geht. Denn der Herr Jesus Christus ist die einzige Tür zu Gott, zur Herrlichkeit. Und niemand kann zum Vater kommen als durch ihn. Amen. Und wie gut ist es, sich dessen immer wieder bewusst zu sein, sich dessen immer und wieder zu erinnern und zu bezeugen. In einem Lied von Peter Strauch heißt es, Jesus Christus kennt dich, er allein, was dir fehlt. Jesus kennt dein Leben und er weiß auch, was du und was dich quält. Er kennt die Sorgen, weiß um morgen, er kennt jeden Augenblick und er kennt dich jetzt. Jesus sucht dich. Er geht dir nach auf Schritt und Tritt. Und Jesus sucht dich heute, auch in diesem Augenblick. Willst du ihn sehen? Bleibe stehen. Komm, begegne deinen Herrn. Er sucht dich jetzt. Noch kennt Jesus deinen Namen sehr genau. Noch liebt und sucht und ruft er dich. Wie lange noch? Komm und vertrau. Du kannst es wagen, ihm zu sagen, Herr, ich will jetzt mit dir gehen. Nimm Jesus an. Ja, nimm ihn an. Und wie unser Zöllner. Und folge ihm nach. Und ich denke an ein Märchen von Frau Holle. Das eine Mädchen tat alles, was ihr vor die Füße kam. Und besondere Erwartung, ohne Anerkennung, ohne im großen Rampenlicht zu stehen, ohne zu sagen, schaut her, ich habe dies heute getan. Nein, ich habe jenes getan, ich, mit einem Schild hier drauf, ich hab's gemacht. Nein, sie tat's einfach aus Liebe und sie bekam eine riesengroße Belohnung. Es kommt immer auf unsere Motive an. Denken wir immer daran, Gott plant und sieht alles. Und wo immer er uns hinstellt, sollte es immer unser wichtiges Ziel sein, uns in vorbehaltloser Hingabe an ihn ganz für diese Arbeit einzusetzen. Alles, was dir vor Hände kommt, es zu tun, mit deiner Kraft steht in Prediger. Und das tue. Denn immer daran, dass Jesus dich sieht. Denkt immer daran, wo immer ihr seid. Jesus sieht dich. Und wie immer es dir geht, gib nie auf, was auch immer ist, gib nie auf. Jesus' Augen waren in jeder Situation nach vorn gerichtet. Und Lots Frau, die guckte mal zurück. Und was geschah? Sie erstarrte zur Salzsäure. Schaut also niemals zurück. Jesus schaute immer nach vorn. und erreichte die Erlösung für uns. Folge ihm nach, tue, was er dir sagt. So sagte auch seine Mutter Maria. Tut, was er euch sagt. Wie gut es sich dessen immer bewusst zu sein, sich es immer und immer wieder zu erinnern und zu bezeugen. Und wir können zusammen sprechen, welch einen herrlichen Freund fand ich. Können wir es sagen? Welch einen herrlichen Freund fand ich. Er liebte mich, ehe ich ihn erkannt. In Liebe zog er mich zu sich. Gebunden bin ich nur noch an ihn. Amen. Und wir können uns nochmal vereinigen und dann machen wir Schluss mit David. Der war ja ein Mann von Gottes Herzen, aber auch er betete immer wieder und rief aus, das können wir auch mal gemeinsam machen, Gott, schaff mich neu. Gib mir ein Herz, das dir völlig gehört und einen Geist, der spendig und ständig zu dir hält. Amen. Und mit diesem Gebet wollen wir jetzt SN und unser Lobpreis und unser Dankopfer nach vorne bringen.